So die typische Frage, wo sehen Sie sich in 5 Jahren?
Also ich hoffe, dass ich mich in 5 Jahren, sagen wir mal, on top of the world sehe.
Die Szenemacher, der Podcast für Kulturschaffende, Medienmacher und Nerds.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten richtigen Ausgabe von Szenemacher. Und ja, vielen Dank erstmal für den Support der letzten Woche. Der Launch ist super gelaufen. Direkt 50 Likes auf der Facebook-Seite und sehr viele nette Kommentare über PN, hauptsächlich via Facebook. Einige Kooperationsanfragen, da werde ich auch sicherlich die nächsten Tage drauf eingehen. Ein paar von euch habe ich auch selber mal angeschrieben. Bei einigen warte ich noch, da bin ich sehr gespannt, was daraus wird. Ja, aber bevor wir uns jetzt groß mit der Zukunft beschäftigen, wenden wir uns doch mal den heutigen Gast zu. Der Basti Scholz ist das von Madhouse Promotion und ich finde, der hat einen ganz innovativen und modernen Ansatz, gerade im Rock-Metal-Bereich mit Musikpromotion umzugehen und ist mir dadurch auch besonders aufgefallen. Ich bin total gespannt, was er zu erzählen hat. Er ist ungefähr 10 Jahre jünger als ich, hat zwar einen ähnlichen Background, wir sind beide Medienkaufmann, aber er hat bei seiner Plattenfirma Arbeit schon festgestellt, das will ich irgendwie vielleicht nicht so, das ist mir zu alt hergebracht und da verfolge ich einen anderen Ansatz. Aber da wird er sicherlich persönlich mehr dazu erzählen wollen, deswegen sage ich jetzt erstmal, hi Basti und vielen Dank, dass du da bist.
Servus.
Ja, du machst ja verschiedene Dinge, also Events habe ich da gesehen, also eine Benefits-Veranstaltung, aber was ist jetzt so dein Hauptding?
Prinzipiell ist mein Hauptprojekt eigentlich Madhouse Promotion. Also einige werden mich eventuell kennen als Basti von Madhouse und ich versuche Underground-Bands eine Plattform zu bieten, dass die bekannter werden können.
Und so wie ich deinen Ansatz verstehe, bist die Plattform vor allem du, ne?
Ganz genau. Also hauptsächlich konzentriere ich mich dabei auf Snapchat, auf Facebook und auf WhatsApp.
Snapchat, das finde ich interessant. Also ich habe bis jetzt mit Snapchat kaum Berührungspunkte gehabt. Kannst du mal so kurz umreißen, inwiefern man promomäßig bei Snapchat was machen?
Prinzipiell hat Facebook einen großen Machtanteil abgenommen von Snapchat, weil Snapchat hatte früher die Funktion, dass du eben kurze Videos oder eben diese Story-Funktion, dass du dadurch eben auch auf Snapchat interagieren konntest. Aber das Projekt wurde halt adaptiert von jetzt von den WhatsApp-Stories, von den Instagram-Stories. Das haben die eigentlich von WhatsApp abgeschaut. Also ursprünglich habe ich das, was man jetzt mit den Stories macht, auf Facebook und WhatsApp ursprünglich über Snapchat gemacht.
Und das heißt, du hast jetzt deine Aktivitäten auch mehr so auf Instagram-Stories und sowas verlagert?
Genau, weil Instagram ist da wesentlich innovativer momentan, was das angeht. Die haben Umfrageoptionen reingebracht, die haben Quizfunktionen mit reingenommen. Du kannst also auf Instagram momentan viel mehr mit den Leuten interagieren.
Okay, wie kam es dazu? Was hat dich dazu veranlasst zu sagen, hey, ich mach Musikpromotion?
Prinzipiell hat das alles damit angefangen, dass ich meine Ausbildung früher bei einer Plattenfirma gemacht habe. Und die Plattenfirma, die war schon relativ involviert in die ganze Materie. Und wir hatten gerade aus dem Black Metal und Pagan-Bereich hatten wir relativ große Künstler unter Vertrag. Sowas wie Black Messiah, Tür, Adorn Brood. Und da sind natürlich auch viele, viele Anfragen von kleineren Bands hängen geblieben. Und wenn man sich die Bands angehört hat und dann quasi Rücksprache gehalten hat mit dem Team oder mit dem Labelchef und dann kam öfter die Antwort so, nee, ist uns zu klein, ist uns zu unbekannt, brauchen wir nicht, die kriegen wir nicht vermarktet. Und da habe ich halt einfach für mich dieses Potenzial gesehen oder beziehungsweise diese Nachfrage an jungen Bands, die gerne möchten, aber nicht können.
Ich meine, da hast du dir eine Aufgabe vorgenommen, die ist wirklich sehr schwierig, ne? Also es gibt nicht viel Schwierigeres als effektive Musikpromotion, gerade im Metal-Bereich heutzutage.
Ja, das ist wahr. Das ist Musikpromotion ist an sich immer ein ganz schwieriges Thema und deswegen habe ich einfach versucht, das Pferd von hinten aufzuzäumen.
Also in der Vergangenheit, da war es ja so, man hat, oder ich sag mal in der kürzeren Vergangenheit, da hatten wir ja die Online-Magazine, beziehungsweise haben wir die immer noch. Und sehr viel lief über diese Magazine, wo in anderen Musikgenres eventuell schon sehr viel mehr direkter Kontakt zwischen Künstler und Hörer so entstand. Welchen Stellenwert haben diese Magazine aus deiner Sicht heute noch?
Also ich persönlich bin froh, dass es diese Magazine gibt, weil das bedeutet halt immer noch für die Szene an sich, es hat noch einen Stellenwert, es gibt noch den Bedarf da, dass sich Leute für diese Musik interessieren. Allerdings halte ich es für insgesamt aber auch nicht mehr für allzu relevant.
Okay, wenn jetzt eine Band an dich herantritt und dich fragt, ob du was für sie tun kannst, wie lautet da deine Antwort und was kannst du wirklich auch tun?
Wenn jetzt tatsächlich eine Band an mich herantritt und fragt, hey, wir brauchen mehr Reichweite, wir brauchen Aufmerksamkeit, wir haben ein Video aufgenommen, kannst du das an die Leute bringen? Dann habe ich natürlich, früher habe ich gehandelt, wie, sagen wir mal, jeder normale Musikpromoter das tut. Also ich habe mit der Band einen Plan gemacht und habe über diese Veröffentlichungen mit der Band besprochen, habe gesagt, hier, ich habe Kontakte zu dem Magazin, ich habe Kontakte zu den Magazinen, in diese Webzines passt ihr ziemlich gut rein, wir können gucken, was wir an Pressemitteilungen raushauen können, dass diese Band halt eine gewisse Art von PR bekommt. Und mittlerweile ist das halt aber allerdings so, dass es halt auch einfach zu viele von kleineren Magazinen gibt, die leider Gottes in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Also die Leute sind...
Ja? Wenn ich kurz einhaken darf, und ich glaube, sehr viele haben auch selbst ein Problem mit Reichweite und so, deswegen nehmen die große Bands mit rein. Was ja eigentlich so ein bisschen den Sinn ad absurdum führt, ne?
Ganz genau deswegen. Es gibt natürlich die großen Magazine wie den Metal Hammer, Rockhard, Death Forever. Die leben natürlich von ihren Einschaltquoten und die brauchen natürlich Stories. Stories, die jeder lesen will. Und Stories, die jeder lesen will, ist halt nun mal gerade das, was aktuell ist. Also gerade die großen Bands, irgendwelche Sachen.
Genau. So, du wolltest darüber sprechen, wie es dann weitergeht. Also die kommen auf dich zu und die alte Geschichte mit jetzt irgendwie PR-Mitteilung rausjagen und so funktioniert offenbar nicht mehr so gut. Also was machst du?
Genau. Also es funktioniert in dem Sinne nicht mehr so gut, da kleinere Bands, abgesehen von diversen Formaten von diesen Magazinen, nicht mehr wirklich in deren Portfolio reinpassen, was die Leute interessiert. Deswegen gehen sie meistens an kleinere Magazine. Kleinere Magazine schreiben dann auch öfter was, bringen was, irgendwelche Reviews, Specials etc. Und das habe ich auch mit Bands gemacht. Allerdings war dann eben die Sache, dass Magazin A 4.000-5.000 Follower auf Facebook hatte, Magazin B 500-600 und dann hat man da was geschrieben. Es gab ein Review, es gab ein Interview mit der Band, aber dann musste natürlich dieses Magazin aufgeteilt auch nochmal erstmal seine Follower erreichen. Und dann hat man das quasi an verschiedene Magazine abgegeben. Es gab eine Riesenstreuung, aber diese Magazine haben natürlich auch Probleme, ihre Follower zu erreichen. Und daher habe ich das Pferd mehr oder weniger von hinten aufgezäumt und habe mir halt meine eigene Followerschaft entwickelt. Also ich habe meine eigenen Follower, die mir persönlich folgen, weil ich andauernd Underground-Bands promote.
Ja, da kommen wir jetzt zu dem Wort. Ich hatte es im Vorfeld schon gesagt, Influencer. Ich glaube, du magst es nicht so besonders gerne, ne?
Nicht zwingend. Ich sehe mich weniger als Influencer, wobei natürlich dieses sogenannte Influencer-Marketing natürlich auch eine große Rolle spielt. Da gibt es natürlich auch in Deutschland gibt's unglaublich gefragte Personen, wie natürlich den Alex, hier der dunkle Parabelritter. Der ist natürlich das Paradebeispiel in Deutschland, was Influencer-Marketing angeht.
Das Parabelbeispiel.
Genau, das Parabelbeispiel. Und die Leute sind natürlich auf heutzutage sind die Leute darauf geeicht. Also sie lesen zwar eventuell noch Magazine, wenn irgendwelche Clickbait-Stories auf Facebook stehen etc., aber es funktioniert einfach viel besser, wenn sie ein Gesicht haben.
Ja, genau. Gibt's außer dir noch und dem Parabelritter noch viele weitere Leute, die das machen, oder seid ihr tatsächlich nur eine Handvoll?
Prinzipiell sind wir in Deutschland nur eine Handvoll, aber es gibt natürlich noch wesentlich mehr als nur den Alex und mich. Es gibt beispielsweise noch jemanden, den ich sowieso ganz großartig finde aus Bayern. Das ist zum Beispiel der Dark Siffler. Der macht richtig guten Content. Es gibt Dark Arts, der macht richtig guten Content. Dann hätten wir noch Tod gehört aus der Frankfurter Region. Wen hätten wir noch alles? Es gibt noch zwei, drei lustige hier. Der Sänger von Kadaverficker, wie heißt der denn nochmal? Der Gorminister, genau. Der macht auch richtig guten Content. Dann gibt's noch den Filmelf, der macht auch richtig gute Sachen. Also es gibt in Deutschland gibt's schon so 5, 6, 7, 8 Leute, die tatsächlich auch YouTube-Content für Metal erstellen.
Okay. Ist das denn eine eher junge Zielgruppe, die du mit deiner Arbeit erreichst? Oder Hast du das Gefühl, dass du so genremäßig die ganze Demografie abdeckst?
Das ist relativ schwierig, die Demografiefrage zu beantworten. Das kommt tatsächlich auf das Social Network an sich an. Das ist, wenn ich auf Facebook gehe, dann habe ich natürlich meine Leute, die mich sowieso abonniert haben, die vieles von mir liken, vieles von mir teilen oder auch damit interagieren auf Facebook. Und wenn ich gerade auch in den diversen Gruppen interagiere, beispielsweise eine der größten Gruppen, in der ich mit interagiere, ist die offizielle Wackengruppe, die es auf Facebook gibt. Und da erreiche ich natürlich von jung bis alt alles. Wenn ich jetzt über mein mächtigstes Werkzeug spreche, mein WhatsApp-Newsletter, da erreiche ich tatsächlich überwiegend junge Menschen.
Ah, okay. WhatsApp-Newsletter, würdest du das Bands auch empfehlen, sowas zu pflegen?
Definitiv. Das ist also der gerade nach dem Influencer-Marketing, was halt in den letzten Jahren groß geworden ist, geht der Trend jetzt gerade zum Messenger-Marketing. Und diesen Trend an sich habe ich relativ früh erkannt und habe mir den mehr oder weniger zunutze gemacht. Also ich habe beispielsweise einen eigenen WhatsApp-Verteiler, eine eigene Broadcast-Liste. Da habe ich mittlerweile über 2000 Leute drin gesammelt und jedes Mal, wenn ich halt irgendwelche News habe über irgendwelche Bands, über Festivals, Gewinnspiele etc., dann schicke ich quasi eine Nachricht an meinen Broadcast-Verteiler raus und der landet simultan bei 2000 Leuten direkt auf dem Handy.
Und hast du das Gefühl, dass die Metal-Szene Schwierigkeiten hat, solche Sachen anzunehmen? Oder hat sich das auch verändert im Laufe der Jahre?
Das ist ehrlich gesagt schwierig. Also ich mache es noch nicht so lange, dass ich sagen könnte, ich hätte da eine Veränderung beobachtet und ich mache es auch nur im Metal-Bereich. Also von anderen Szenetypen kann ich da jetzt gar nicht sprechen. Ich weiß halt bloß, bei mir zum Beispiel aus dem Gaming-Bereich, da funktioniert sowas richtig gut. Also viele der Sachen, die ich mache, da ich ja beispielsweise auch leidenschaftlicher Gamer bin, adaptiere ich beispielsweise auch sehr stark aus dem Gaming-Bereich.
Die Games-Branche ist, also wenn man es jetzt rein vom Marketing-Aspekt betrachtet, ist ja eigentlich die Referenz, oder? Also welche Dinge, würdest du sagen, kann man sich abgucken und welche sollte man eher in der Gaming-Szene lassen?
Das ist ehrlich gesagt eine ziemlich gute Frage. Das ist also einerseits aus der Gaming-Szene finde ich natürlich Reviews immer ziemlich gut, die halt auch immer optisch und visuell sehr schön dargestellt sind. Finde ich gerade in der Musikszene relativ schwierig, allerdings aber auch wieder innovativ. Weil die Zeit der normalen Interviews und der Video-Interviews, die ist halt auch schon, die finde ich total ausgelutscht. Also man bräuchte definitiv ein neues Review- und Interviewformat. Das hat sich aber in der Musikszene noch überhaupt nicht etabliert.
Würdest du Musikern empfehlen, Streams zu betreiben, sowas wie, und wenn ja, auf welcher Plattform? Weil Twitch zum Beispiel hat ja fast überhaupt keinen Musiker-Content, ja, oder?
Also gerade bei Twitch finde ich, das ist eine reine Gaming-Plattform. Da sind die Leute natürlich darauf geeicht und fixiert, dass sie da Streamern zugucken, die irgendwie Games spielen etc. Das Prinzip funktioniert aber auch für Musiker. Es gibt auch andere Plattformen, auf denen auch relativ viel Musiker streamen. Da gibt es beispielsweise auch gerade in der Metal-Szene bekannt geworden durch den Drachenlord, die Plattform YouNow. Und da gibt es beispielsweise auch einige Musiker, die davon profitieren.
YouNow, war das nicht irgendwas mit Teenies und
Ich habe da tatsächlich schon den einen oder anderen Musiker getroffen. Mir fällt gerade nicht ein, es gab noch eine andere, relativ groß will ich jetzt nicht sagen, mal eine andere größere Plattform, auf denen auch Musiker unterwegs waren. Das war eine Mischung aus, nennen wir es mal, Crowdfunding und Twitch, also gerade auch für Künstler relativ interessant. Das sind auch Videoplattformen online, wo Musiker quasi live gehen können, ihre Musik präsentieren und auch während ihres Streams Donations akzeptieren können.
Das ist super, weil wenn man mal so guckt, ne, was da an Donations bei rumkommt bei so einem Stream, der ist ja unfassbar. Da werfen die Leute die Euros nur um sich.
Ja, das, also je nachdem, wer gerade streamt, ist das natürlich klar. Gibt natürlich gerade auch wieder aus dem Gaming-Bereich artige Beispiele, wie wenn beispielsweise ein Herr Gronkh seinen Spendenstream macht oder auch hier, wenn die ganzen großen deutschen YouTuber ihr Loot für die Welt machen, wenn er so ein LeFloid anfängt zu spielen oder so, da kommen teilweise Hunderttausende von Euros zusammen.
Und was hältst du von Patreon? Ist das eine Sache, die für Musiker Sinn macht?
Patreon macht absolut Sinn für Musiker. Also die ganze Patreon-Community ist ja ursprünglich entstanden für Künstler. Es gibt da echt riesengroße Künstler, großartige Musiker, die sich teilweise komplett über diese Plattform finanzieren.
Mhm. Welche Sachen würdest du heute nicht mehr machen? Also wo würdest du bei Bands sagen, mach das nicht mehr? Das hat vor 5 Jahren funktioniert jetzt nicht mehr.
Da würde ich tatsächlich sagen, das macht es nicht mehr, ist relativ uninteressant. Ich würde den Bands trotzdem empfehlen, alles zu machen, weil selbst wenn jetzt bei der jüngeren Userschaft, gerade im Bereich WhatsApp, Twitter, Instagram, gerade Instagram ist das am schnellsten wachsende Netzwerk überhaupt, auch die Leute halt mit einem direkten Marketing oder mit direktem Kontakt zu erreichen, ist es dennoch sinnig, immer noch auf die alten Mittel zurückzugreifen, weil gerade größere Veranstaltungen, größere Festivals oder Labels, die sind nicht immer up-to-date.
Okay. Kommen wir nochmal auf dich zu sprechen. Du hast gesagt, du hast bei einem Label gearbeitet. Möchtest du verraten, bei welchem?
Genau, also meine Ausbildung habe ich gemacht bei einem Label aus NRW, hießen Black Bards Entertainment. Wie gesagt, waren einige größere Künstler vorhanden, unter anderem Tür, das Nebenprojekt von Endstille, Adam Brood, Black Messiah. Und ich habe bei dem Label tatsächlich nur meine Ausbildung gemacht und danach sind mir eigene Sachen in den Sinn gekommen, weswegen ich mich dahingehend direkt selbstständig gemacht habe.
War das das Erste, was du beruflich gemacht hast?
Nein, also ich kam aus der Schule, habe meine Ausbildung bei einem Label angefangen, die ich abgeschlossen habe, und danach habe ich mich direkt selbstständig gemacht.
Ist das der Kaufmann für audiovisuelle Medien oder was für eine Ausbildung ist das?
Ganz genau.
Ah ja, okay. Ja, da sind wir schon zwei, die habe ich auch gemacht.
Wahrscheinlich hier bei Fastball Records gemacht, oder?
Genau, und Echozone. Mhm. Okay, also du hast... wie ist das mit den Brötchen verdienen? Geht das gut und einfach? Was musst du tun, damit das funktioniert? Und wie kannst du das alles ausbalancieren?
Also gut und einfach will ich jetzt nicht sagen. Also aller Anfang ist schwer, gerade wenn man sich selbstständig gemacht hat, weil du hast halt niemanden mehr, der dir eine sichere Zahlung zusichert. Du kannst halt nicht einfach mehr ins Büro gehen von 8 bis 6 und arbeiten und am Ende des Monats hast du dein Geld auf dem Konto, sondern du musst halt wirklich dafür sorgen, dass dein Geld selber auf dem Konto ist. Und daher das Erfolgsgeheimnis in dem Sinne ist, es gibt kein Erfolgsgeheimnis, es ist einfach nur arbeiten, arbeiten, arbeiten und arbeiten.
Genau, das sagen ja die meisten Selbstständigen. Es ist letztendlich ist wirklich gerade am Anfang die Energie, ne, die man reinsteckt und die Begeisterung, und daraus entwächst
genau,
dann alles.
Das ist, man braucht natürlich auch hin und wieder ein paar innovative Ideen, die halt ein Zugpferd sein können für deine Projekte.
Dann gehen wir deine Projekte doch mal durch. Also du sagst Madhouse Promotion, das ist so das...
Das ist quasi mein Überbegriff.
Genau. Darunter laufen die ganzen Dinge, die du so machst.
Genau.
Das wäre dann was?
Beispielsweise eines meiner jetzt bekannteren Projekte, die ich halt seit einigen Jahren versucht habe zu etablieren, was auch schon an einigen Stellen funktioniert hat, wäre beispielsweise der CD-Sampler, der Rise of the Underground-Sampler. Die Idee kam mir auf einem Konzert, ich weiß jetzt nicht mehr, welches Konzert das war. Es war auf jeden Fall in Oberhausen. Da war eine Band, die hat mir CDs in die Hand gedrückt und meinte, hey, hier, wir haben eine Band, hier ist eine CD, komm, zahlst du 2 Euro, hör einfach mal rein. Und da ist mir dann aufgefallen, man kriegt Werbematerial in die Hand gedrückt, man hört vielleicht mal rein, im schlimmsten Fall hört man gar nicht rein, es verschwindet in der Versenkung oder im Auto oder im Regal und man vergisst es einfach. Also was kannst du machen, damit die Leute nicht vergessen, was du denen in die Hand gedrückt hast? Und da hat der Rise of the Underground angesetzt.
Okay, wie vielte CD ist das jetzt, die du aktuell zusammenstellst?
Aktuell kommt die 5.
Die 5, ja, das läuft ja, ne?
Es läuft tatsächlich deswegen gut, weil erstens, der Sampler ist kostenlos. Also jeder, der den haben will, kann den kostenlos bestellen oder kriegt ihn auf Events, Konzerten, Festivals kostenlos in die Hand gedrückt. Aber eben nicht einfach nur als CD, weil eine CD ist halt einfach zu langweilig. Die verschwindet in der Versenkung. Deswegen habe ich mir quasi ein Erlebnispaket ausgedacht, sodass, wenn die Leute dieses Paket entgegennehmen, wo die eigentliche CD drin ist, dass die einfach diesen Wow-Effekt haben, so nach dem Motto, was ist das denn Geiles?
Ja, das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Ich habe ja auch so ein paar oder nicht nur ein paar, ich habe einige CDs bekommen von Bands und da waren teilweise auch sehr, sehr interessante und innovative Ideen dabei, wo man halt erstmal so durch die ganze Verpackung, durch die Aufmachung überhaupt erst neugierig geworden ist. Das finde ich sehr, sehr wichtig.
Genau. Und daher tue ich mich halt jedes Mal wie viele Bands haben wir? Also in den letzten Fällen waren so zwischen 15 und 18 Bands immer drauf. Also die Bands und ich, wir tun uns halt zusammen und wir finanzieren zusammen das komplette Paket, sodass das bei den Leuten umsonst ankommt und damit die Leute wirklich ein Erlebnis haben, wenn sie dieses Paket aufpacken. Wo normalerweise eigentlich die CD im Vordergrund steht, habe ich jetzt dadurch ein Paket geschaffen, wo das Produkt drumherum im Vordergrund steht. Dass die Leute sich auf ein komplettes Paket freuen und wenn die Leute ein gesamtes Produkt annehmen, dann interessieren sie sich auch dafür, was auf dieser CD überhaupt drauf ist. Deswegen verschicke ich da nicht einfach beispielsweise nur die CD, sondern die CD, die kommt halt in einem DIN A4-Umschlag nach Hause. Dieser DIN A4-Umschlag, der ist komplett bedruckt von oben bis unten mit dem Design drauf, was ich mir halt jedes Mal ausdenke, was ich anfertigen lasse, vor der Rückseite. Und in dem Umschlag ist dann auch nicht nur noch die CD. In dem Umschlag gibt es dann noch ein Poster, wo alle Bandlogos mit drauf sind, auch mit zugehörigem Design. Es gibt ein Magazin in diesem Umschlag. In dem Magazin werden alle Bands vorgestellt mit Foto, mit Bandbio, mit Social-Media-Links. Dann sind noch Gimmicks dabei, wie beispielsweise Bierdeckel sind noch dabei. Bei dem letzten Underground-Sampler hatten wir ein Plektrum dabei. Bei dem Sampler, der jetzt kommt, werden wir Patches dabei haben. Und eben dieser Sampler, dieses Paket hat sich Jahr für Jahr immer wieder weiterentwickelt. Und die Leute freuen sich jedes Mal so sehr darauf, dass wenn eine neue CD kommt, dann wissen die, es kommt wieder ein geiles Paket nach Hause. Die Leute können sich die CD reinlegen und während die Musik läuft, können sie das Magazin aufschlagen und haben direkt schon die Band vor Augen. Sie wissen, wie die Musiker aussehen, sie können sich was darüber vorlesen. Und wenn sie die Band geil finden, sind alle Social-Media-Links auch noch direkt in dem Magazin mit drin.
Finde ich einen großartigen Ansatz. Wer macht dieses Magazin denn?
Das Magazin mache ich tatsächlich sozusagen selber. Ich gebe halt, also die Idee dahinter habe ich selber, aber ich habe da natürlich einen Kumpel, der Grafiker ist und er layoutet mir das.
Hammer. Ja, ich weiß auch, wie viel Arbeit da drin steckt. Ich habe selber mal gedacht, ich muss sowas irgendwie aus dem Boden stampfen. Und habe 2016 war das, glaube ich, zu unserem Cologne Metal Festival so ein Begleitheft gemacht. Das sollte eigentlich erst nur so ein Programmheft werden, aber dann ist es irgendwie mit mir durchgegangen und dann habe ich angefangen, da Interviews und Artikel und Zeug reinzupacken. Der Fehler, den ich gemacht habe, das würde ich heute nicht mehr machen, ich habe dafür Geld verlangt. Ich wollte zumindest einen Euro haben. Ja? So, weil ich dachte, hey, einen Euro kann man mal locker machen, aber das war dann der Punkt, warum es liegen geblieben ist. Und dann habe ich gegen Abend hin, habe ich dann gesagt, okay, Leute, nehmt es kostenlos, ging es weg wie warme Semmel, ne?
Ja, das ist halt, Deutschland ist, wir haben eine Geiz-ist-geil-Mentalität.
Ja, und zumal, wir hatten ja unser Festival damals über den Preis im Prinzip verkauft. Also das war 12 Euro Eintritt bei 12 Bands. Wir hatten aber auch renommierte Headliner, wie zum Beispiel Excuse und sowas. Also es war wirklich ein Hammerpaket, Bier, 1 Euro und so. Ne? Und dann habe ich halt gedacht, gut, dann kannst du doch mal 1 Euro für so ein Heft verlangen. Aber tja, war halt nicht.
Ja, also momentan bin ich dabei, das Ganze noch etwas weiter zu durchdenken, weil momentan wird dieser CD-Sampler einfach nur released. Der kommt auf den Markt, die Leute können das bestellen. Und mittlerweile gehe ich dann einen Schritt weiter und werde noch ein bisschen Storytelling mitbeschreiben. Weil ich habe eine große Stärke und die ist tatsächlich Storytelling. Das heißt, ich kann anderen Menschen Geschichten unglaublich gut verkaufen. Und ich möchte jetzt bei jedem weiteren Release möchte ich eine Story erzählen zu diesem CD-Sampler, sodass halt bereits schon Wochen oder Monate im Vorfeld der erste Teaser kommt, der erste Videoclip, dass die Leute auch auf dem Social-Media-Kanälen verfolgen können, was passiert, einfach eine Geschichte damit erzählen. Und der Sampler, der jetzt im Sommer released wird, wird zum Beispiel ein komplettes Piratenthema haben.
Mhm. Wie ist das? Verstehen die Bands, was du da machst? Kooperieren die da? Oder stößt du auch teilweise auf Unverständnis, dass Bands sagen, ja, ist das denn wirklich nötig oder so?
Es gibt da zweierlei Meinungen. Die einen, wenn sie es verstehen, sind einerseits Feuer und Flamme, sagen, das ist eine super tolle Idee, das ist eine ganz tolle Idee der Vermarktung. Es gibt natürlich auch einige, die sagen, das braucht man nicht, das ist viel zu viel Rumgepose, das ist kein Underground mehr, sowas brauchen wir nicht. Und dann gibt es natürlich auch noch die anderen Bands, die sagen, okay, uns kostet das Geld und deswegen machen wir das nicht, weil wir wollen dafür kein Geld bezahlen. Das ist aber natürlich einfach nur die Kehrseite der Medaille, weil also ich teile mir mit den Bands zusammen quasi die gesamten Produktionskosten für diesen CD-Sampler und da ist es natürlich auch klar als Band, dass eine Band natürlich für den Song auf dieser CD eine gewisse Pauschale abdrücken muss, damit das überhaupt realisiert werden kann, damit das für die Leute halt kostenlos ist. Da sind viele Bands natürlich auch zwiegespalten. Aber im Großen und Ganzen kommt das Projekt sowohl bei Bands als auch bei Fans sehr gut an.
Ja, ich meine, natürlich aus Musikersicht ist es natürlich frustrierend. Ne? Man hat ja hier Investitionen, da Investitionen und Endprodukte sind oft kostenlos. Und jetzt hast du ja natürlich ein Paket auch, das ist ja im Prinzip so, kann man ja sagen, Merchandise. Ne? Das sind ja auch andere Sachen noch mit drin. Und jetzt hat man natürlich den Musikern irgendwie eingetrichtert, pass auf, hey, du kannst... kannst zumindest über Merchandise Kohle verdienen und dann sind sie natürlich bestimmt nicht so scharf darauf zu sagen, okay, dann machen wir auch ein Giveaway draus.
Genau, also gerade auf dem Sampler, weil ich sage jetzt mal, abgesehen davon, dass das ein sehr fanfreundlicher CD-Sampler ist, weil er halt umsonst ist, weil da viel für den Fan mit drin ist, versuche ich natürlich aber auch bandfreundlich zu sein. Ich biete den Bands zum Beispiel an, dass sie zusätzlich zu dem CD-Sampler kostenlos auch noch ihre Sachen auf meiner Homepage in meinen Shop mit einbinden können. Sodass die Leute, wenn sie dann dieses Magazin aufschlagen, beispielsweise auch einen Gutschein von 20% finden, sodass die dann halt direkt bei mir gebündelt die Musik kaufen können, die sie gut finden und direkt 20% Rabatt kriegen. Und diese 20%, da schlage ich mir auch gar nichts von ab, sondern ist halt einfach nur quasi ein Log-Angebot, dass die Menschen sagen, dass die Leute sagen können, hey, die Band war cool, hier haben wir noch 20%, da können wir uns das Album von denen kaufen und die Kohle, die fließt auch direkt ohne Umwege zu den Bands direkt wieder.
Hast du einen Artist-Roster in dem Sinne oder sind das immer so modulare Geschichten, also dass eine Band für eine gewisse Leistung mit dir zusammenarbeitet, dann wieder was mit jemand anderem zusammenarbeitet? So wie ist das genau organisiert?
Einen richtigen Artist-Roster habe ich nicht, weil ich bin in erster Linie bin ich Promoter und da kann man natürlich sagen, hey, wir arbeiten längerfristig zusammen, aber überwiegend sind das natürlich modulare Geschichten, wie du schon gesagt hast. Also eine Band kommt auf mich zu und sagt, hey, wir haben schon mal mit dir gearbeitet, wir bringen ein neues Musikvideo raus, wir möchten das nochmal machen. Es gibt natürlich auch Bands, mit denen ich schon länger zusammenarbeite, das kommt aber nur ganz, ganz selten vor. Also ich habe eine Band, mit der ich sehr viel zusammen mache, denen besorge ich hin und wieder auch Konzerte, die promote ich, für die mache ich teilweise auch Merchandise, aber das ist halt doch eher relativ selten, weil wenn ein fester Roster einfach zu groß wird, dann kriege ich das alles nicht mehr gebacken.
Was ist so deine Vision mit Madhouse Promotion? Wo willst du persönlich hin? So die typische Frage, wo sehen Sie sich in 5 Jahren?
Ja, wo sehe ich mich in 5 Jahren? Also ich hoffe, dass ich mich in 5 Jahren, sagen wir mal, on top of the world sehe. Also meine Vision ist es tatsächlich, die Welt einfach nur mal auf den Kopf zu stellen. Ich bin kein großer Bürokrat, ich bin kein riesengroßer Geschäftsmann, sondern ich bin halt auch einfach nur ich. Ich saufe, ich rauche, ich gehe auf Konzerte, ich gehe auf Festivals, ich hab einen Heidenspaß in meinem Leben und das, was ich mache, macht mir halt einfach am meisten Spaß und wenn ich irgendwas will, dann ist es Sex, Drugs und Rock'n'Roll und halt einfach mit dem, was ich mache, die Welt einmal komplett umkrempeln.
Ich hab gerade so die Idee gehabt, wir könnten eigentlich von der Band, die du aktuell besonders gut findest, noch einen kleinen Song anreißen am Ende. Möchtest du den Leuten was Spezielles vorschlagen?
Na klar, da nehme ich natürlich die Band, mit der ich sowieso schon viel arbeite. Und dann teaser ich den Song jetzt einfach mal an und ich würde einfach mal vorschlagen, check diese Band einfach aus. Die Band nennt sich Snakebite aus NRW. Die treten richtig in den Arsch. Und hier präsentiere ich euch einfach mal den Song Two Desperate Hearts.
Super. Und wir hören uns nächste Woche. Dann viel Spaß mit dem Song euch allen und bis dann. Ciao.